Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Ute Meier im Studio. Schönen guten Tag. Drei Namen werden seit Tagen gehandelt, wenn es um die Nachfolge der CDU-Vorsitzenden geht. Und ein vierter hat jetzt offiziell seinen Hut in den Ring geschmissen. Norbert Röttgen. Dieser vierte kommt wie die anderen aus Nordrhein-Westfalen und wir schauen uns den CDU-Landesverband NRW gleich genauer an. Außerdem machen wir den Fahrertest in Hamburg. Kurz vor der Bürgerschaftswahl bilanziert unser Landeskorrespondent, wie es steht mit den Plänen, Hamburg zur Fahrradstadt zu machen. Und in Berlin beklagt sich die Feuerwehr, dass sie immer öfter durch Notrufe in Pflegeheime gerufen wird und somit den Pflegenotstand kompensiert. Das Rennen um die Nachfolge von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ist in vollem Gange. Nach Meldungen, dass Friedrich Merz wohl kandidieren will, hat heute Norbert Röttgen seine Bewerbung um den Parteivorsitz angemeldet. Außerdem werden noch der NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Gesundheitsminister Jens Spahn als mögliche Kandidaten gehandelt. Alle vier stammen aus Nordrhein-Westfalen, dem mitgliederstärksten und daher besonders einflussreichen CDU-Landesverband. Über die nordrhein-westfälischen Einflüsse in der CDU will ich sprechen mit unserem Landeskorrespondenten Moritz Küpper, der zu mir ins Studio gekommen ist. Schönen guten Tag.
Hallo.
Herr Küpper, kommen wir zunächst mal zur Personalie des Tages. Norbert Röttgen, ehemaliger Bundesumweltminister und heutiger Außenpolitiker der CDU-Fraktion im Bundestag. Der will sich bewerben. Ihn hatte bisher keiner auf dem Zettel. Warum macht er das wohl?
Tja, das ist eine gute Frage. Er hat ja versucht, die heute zu beantworten, heute Vormittag in Berlin, aber es kam natürlich für alle sehr überraschend. Er selbst begründete es heute Vormittag damit, ja eher indirekt, würde ich sagen, mit einer Art Defizit im bisherigen Verfahren, in der bisherigen Diskussion. Verfahren ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Damit, dass inhaltliche Fragen nicht richtig besprochen würden, beispielsweise in der Außenpolitik, aber auch bei der Umweltfrage und so weiter. Es gehe jetzt nicht alleine um eine Personalentscheidung für den Parteivorsitz, so Röttgen, sondern um die politische, also personelle und inhaltlich strategische Positionierung der CDU, so hatte er es formuliert. Wobei ich daran ehrlicherweise auch mal ein Fragezeichen machen würde, auch an seine Chancen. Nämlich für mich hat das Ganze vielmehr so etwas von einem Fingerheben. Ich bin auch noch da, vergesst mich nicht. Also da könnte es sich auch so um eine Art Profilieren handeln. Denn die drei anderen Namen, die Sie ja auch schon angesprochen haben, die gerade immer wieder genannt wurden, die in dieser Woche im Übrigen ja auch bei Gesprächen sind, bei der noch Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer, nämlich Friedrich Merz, Jens Spahn und auch Armin Laschet, Laschet und Spahn dann morgen, Merz ja heute, die kommen eben wie Röttgen aus NRW und da könnte jetzt jemand um seine Zukunft fürchten. Und Röttgen war ja auch durchaus offensiv, als er heute Vormittag genau darauf nämlich angesprochen wurde.
Ich bin der bislang erste und einzige, der seine Kandidatur erklärt hat. Ich habe gelesen, dass es Überlegungen bei anderen gibt, dass aber noch irgendwie auch gesehen wird, wie die taktischen Opportunitäten herzustellen sind. Insofern muss ich sagen, bin ich nicht der Vierte, sondern ich bin der Erste, der die Kandidatur klar erklärt.
Ja, und auf dem Papier stimmt das ja auch. Er war der Erste, der es direkt offensiv gesagt hat. Und wenn die Meldungen stimmen, dann soll er auch noch ein Gespräch bei Annegret Kramp-Karrenbauer bekommen.
Der Erste von vieren, die allesamt aus dem NRW-Landesverband der CDU kommen. Was sagt uns das über diesen Landesverband?
Naja, vielleicht in erster Linie, dass es ein großer Landesverband ist, dass es ein großes Personalreservoir gibt. Letztendlich ist ja Nordrhein-Westfalen mit Abstand das bevölkerungsreichste Bundesland. Das spiegelt sich übrigens auch bei allen anderen Parteien dann auch in der Größe des Landesverbandes wider. Und bei der CDU ist es ja gerade besonders viel NRW, denn wir haben ja nicht nur diese vier Namen, die gerade genannt werden, die vielleicht CDU-Parteichef werden wollen, sondern es gibt auch noch Ralf Brinkhaus, den Bundesfraktionsvorsitzenden im Bundestag, Paul Ziemiak, den Generalsekretär, dazu noch zwei Bundesminister im Kabinett mit eben Jens Spahn und der Bildungsministerin mit Anja Karliczek. Also das ist sehr, sehr viel NRW momentan. Gab auch schon mal andere Zeiten, 2005 beispielsweise im ersten Kabinett Merkel, da spielte NRW gar keine Rolle. Dennoch, es zeigt, das Ganze spielt nun eine Rolle. Um das Ganze mal zu illustrieren, muss man sich einfach den letzten CDU-Bundesparteitag in Hamburg angucken, als Annegret Kramp-Karrenbauer gewählt wurde. Da gab es 1001 Delegierte, das ist eine fixe Zahl, das ist immer so. 1000 kommen aus den Landesverbänden, einer aus Brüssel dazu. Und aus Nordrhein-Westfalen stammten auf diesem Landesparteitag 296 Delegierte. Also wenn man dann dann mal rechnet, man braucht für die absolute Mehrheit ein bisschen mehr als 500 Stimmen, dann ist NRW mehr als die halbe Miete dieser absoluten Mehrheit schon. Also insofern, sollte es jemand schaffen, diesen Landesverband geschlossen hinter sich zu kriegen, dann hat man ganz gute Chancen. Und das war, glaube ich, auch der Grund, weshalb in den letzten Wochen immer wieder die Gleichung aufgemacht wurde. Armin Laschet, eben der Chef dieses Landesverbandes, der hat ganz große, ganz gute Chancen. Doch ob das wirklich so ist, daran würde ich spätestens seit heute auch nochmal ein Fragezeichen machen.
Da wollte ich gerade mal nachhaken. Das hat man immer gesagt. Armin Laschet hat diesen mächtigen Landesverband hinter sich. Seit heute lässt sich das überhaupt so sagen, dass der so geschlossen hinter ihm steht?
Nein, das ließ sich, glaube ich, auch vorher schon nicht sagen. Weil das Ganze hat, oder anders, ich würde da einmal das Bild des, weil es so gut passt, das Bild des Scheinriesens von Herrn Turtur aus dem Kinderbuch von Jim Knopf von Michael Ende wählen. Das passt eigentlich meines Erachtens ganz gut. Also je weiter man weg ist, sprich in der Hauptstadt, in Berlin, da erscheint das so riesig, ein großer Riese. Aber je näher man kommt, desto mehr schrumpft er in sich zusammen. Und so ist es ein Stück weit auch bei diesem Landesverband. Denn allein die Tatsache, dass es eben so viele Kandidaten aus diesem Landesverband gibt, das zeigt schon mal zum einen, dass sich die Stimmen zersplittern würden, zum anderen aber auch, dass es eben keine Autorität richtig in diesem Landesverband gibt. Das war 2018 schon so, als Merz und Spahn sich ohne Abstimmung mit Armin Laschet auf einmal meldeten. Und das ist jetzt ja wiederum der Fall, dass es auf einmal mit Röttgen heute Kandidaten gibt, die ohne Abstimmung mit dem Landesvorsitzenden einfach ihre Kandidatur anmelden. Das untergräbt schon mal die Autorität. Und ein Stück weit ist es auch historisch bedingt so, denn Nordrhein-Westfalen in der heutigen Grenzen, das war bei der CDU nicht immer so. Es gab eine CDU Rheinland bis Mitte der 80er Jahre, 1986. Kurt Biedenkopf war der Erste, der dann gemeinsamer Landesvorsitzender wurde. Also da gibt es auch historisch bedingt eine Art Zersplitterung in Nordrhein-Westfalen.
Bitte um eine kurze Einschätzung. Wagen Sie eine Prognose? Wer hat in der NRW-CDU die Nase vorn?
Ich glaube, letztendlich lässt sich das ganz schwer sagen, wer von den Vieren heute. Eines, da würde ich mich allerdings festlegen, Norbert Röttgen ist es nicht.
Einschätzung von unserem NRW-Landeskorrespondenten Moritz Küpper. Dankeschön. Am kommenden Sonntag wird in Hamburg eine neue Bürgerschaft gewählt. 5 Jahre lang hat die SPD in Hamburg zusammen mit den Grünen regiert. Und die konnten in den Koalitionsverhandlungen durchsetzen, dass die Hansestadt zur Fahrradstadt werden soll. Tatsächlich tut sich da etwas. Es entstehen sogenannte Velorouten und Radschnellwege an etlichen Straßenzügen. Gibt es auch mittlerweile Radfahrstreifen und auch die Anzahl der Leihfahrräder wächst beständig. Aber so richtig in Fahrt kommt der fahrradgerechte Umbau der Stadt noch nicht. Dabei betonen Rote und Grüne immer wieder, dass es eine echte Verkehrswende in Hamburg nur mit einem massiven Ausbau der Radwege geben kann. Ob der Senat seine selbstgesteckten Ziele dabei erfüllen konnte und warum der Umbau eigentlich so schleppend verläuft, darüber berichtet unser Landeskorrespondent Axel Schröder.
Einmal im Monat, immer am letzten Freitag, treffen sich die Hamburger Fahrradenthusiasten zu ihrer Critical Mass Tour. Tausende Radlerinnen und Radler sind dann unterwegs, strampeln vorbei an hupenden Autofahrern und demonstrieren für mehr Tempo auf dem Weg zur Fahrradstadt Hamburg. Kirsten Pfaue, Hamburgs Radverkehrskoordinatorin, hat in den letzten 5 Jahren versucht, möglichst viele Radwegkilometer neu zu bauen und zu sanieren. Dass es nicht so schnell geht, wie viele es sich wünschen, hätte ganz praktische Gründe.
Die Vision geht nur dann häufiger verloren, umso konkreter es wird. Also umso mehr man wirklich im Detail bei der Planung steckt. Weil dann wird gerungen um jeden Parkplatz, um Bäume, um jeden Zentimeter auf der Straße, natürlich auch über Haushaltsmittel. Dann geht die Diskussion los.
Das Engagement von Kirsten Pfaue für die Fahrradstadt lobt auch Dirk Lau, der stellvertretende Vorsitzende des Hamburger ADFC, des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs, zieht aber nach 5 Jahren Rot-Grün in Hamburg sehr ernüchtert Bilanz.
Stand heute, Anfang 2020, ist Hamburg nicht Fahrradstadt. Also der Senat seit 2015 hat Maßnahmen auf den Weg gebracht. Die haben aber leider noch nicht dazu geführt, dass man tatsächlich von einer grundlegenden Änderung im Verkehrsklima auf den Straßen sprechen kann.
Zwar seien an vielen Stellen neue Radwege gebaut worden und die Anzahl der Radfahrstreifen auf den Straßen ist gestiegen, aber das selbst gesteckte Ziel des Senats, jedes Jahr 50 Kilometer Radwege neu zu bauen oder zu sanieren, dieses Ziel wurde verfehlt. Dirk Lau vom ADFC macht dafür in erster Linie die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation verantwortlich. Unter deren Dach arbeitet zwar auch Kirsten Pfaue, sie hätte sich aber nicht gegen diejenigen durchsetzen können, die den Autofahrern das Leben nicht schwer machen wollen, so Dirk Lau.
Das scheitert bislang an dem aktuellen Senat beziehungsweise an dem großen Koalitionspartner SPD, der ganz deutlich sagt, sie wollen niemanden bevorzugen, sie wollen auch niemanden benachteiligen. Das meinen sie dann mit eben, sie wollen die Autofahrer nicht benachteiligen, sie wollen eben gute Verkehrsbedingungen für alle Verkehrsarten in Hamburg schaffen. Und das funktioniert nicht, weil es eben halt völlig ungerecht verteilt ist, schon seit Jahrzehnten, dass der Autoverkehr eben einen Platz einnimmt, der eben nicht vereinbar ist damit, dass man eben andere Verkehrsarten hochfahren will.
In Hamburg liegt der Anteil des Radverkehrs an der gesamten Mobilität bei etwa 15% und damit nur wenig höher als noch vor 10 Jahren. Und gerade erst musste der Senat einräumen, dass die selbstgesteckten Ziele nicht erreicht wurden. Nicht 50, sondern zwischen 30 und 40 Kilometer Radwege wurden seit 2015 jährlich gebaut oder ausgebessert. Hamburgs erster Bürgermeister, der Sozialdemokrat Peter Tschentscher, ist dennoch zufrieden.
Das waren je nach Jahr dann 30 bis 40 Kilometer Radwege, was sehr, sehr viel ist im Verhältnis zu dem, was früher in Hamburg gemacht wurde. Und insofern haben wir jetzt das Ziel, das so fortzusetzen, sicher auch mal die 50 Kilometer pro Jahr zu erreichen oder zu überschreiten, aber jetzt nicht darauf zu reagieren, wie andere es tun und sagen, jetzt versprechen wir mal 100 Kilometer.
Tschentschers Seitenhieb zielt auf die Grünen, den kleinen Koalitionspartner und ihre Spitzenkandidatin Katharina Fegebank. Ihr Ziel, Bürgermeisterin zu werden und aus einer Rot-Grünen eine grün-rote Koalition zu machen, ist nach den jüngsten Umfragen zwar kaum mehr erreichbar. Bei der grünen Forderung von jährlich 100 Kilometer neuer Radstrecken soll es aber bleiben, sagt Katharina Fegebank, obwohl schon die 50 Kilometer nicht realisiert wurden. Nicht nur die Zahl der neu gebauten Kilometer für Velorouten und Radwege sei aber entscheidend, sondern vor allem auch deren Qualität.
Da haben wir jetzt Vorschläge gemacht, auch aus Kopenhagen und aus holländischen Städten uns abgeguckt, die Protected Bike Lanes, dass man also tatsächlich eine Trennung hat zwischen der Fahrbahn für Autos und den Radfahrerinnen und Radfahrern, um auch das Sicherheitsgefühl auf der Straße, aber auch mit neuen Maßnahmen an Ampeln und Kreuzungen zu erhöhen. Darum muss es gehen.
Angesichts von 4 Radfahrern, die im letzten Jahr bei Unfällen mit Pkw und Lkw starben und über 2500 verletzten Radlern, reicht es für Dirk Lau vom Hamburger ADFC nicht aus, einfach nur mehr Radwege zu bauen.
Tempo 30, was wir sehr, sehr stark fördern wollen und auch sehr charmant und auch für die Verkehrssicherheit als eigentlich das Beste erachten, dass flächendeckend Tempo 30 angeordnet wird, also eine Anpassung der Geschwindigkeiten. Das erhöht die Verkehrssicherheit, das gibt Menschen auch das Gefühl, sicherer unterwegs zu sein.
Dirk Lau ist sich sicher, dass die Menschen dann auch die Radfahrstreifen auf der Fahrbahn nutzen würden. Bislang fühlten sich viele Radler dort nicht sicher, dicht an dicht mit vorbeirauschenden Pkw und Lastern.
Holpriger Weg in die Fahrradstadt. Aus Hamburg berichtete Axel Schröder. Die Berliner Feuerwehr ist überlastet. Sie fährt pro Jahr zu über 400.000 Einsätzen, zu Wohnungsbränden, Unfällen, medizinischen Notfällen. Seit Jahren steigt die Zahl permanent an. Die personelle und materielle Decke bei Deutschlands größter Berufsfeuerwehr ist notorisch knapp. Während die Politik allerdings nur langsam nachbessert, versucht die Feuerwehr mittlerweile selbst, die Zahl der Einsätze zu reduzieren. Ganz oben auf der Liste mutmaßlich unnötige Einsätze. In diesem Zusammenhang sind der Feuerwehr nun stationäre Pflegeheime ins Auge gefallen. Im Schnitt über 40 Mal pro Tag folgen die Einsätze nämlich Anrufern, die in solchen Heimen die 112 gewählt haben. Daniela Siebert berichtet.
Bei der Berliner Feuerwehr hegt man eine schlimme Vermutung. Statt zu echten Notfällen rufe man sie oft als Lückenbüßer für sonstige Mängel und Missstände. An die 16.000 Einsätze fährt sie im Jahr allein zu stationären Pflegeheimen.
Das ist eine ganz schwierige Einschätzung, wie viel wirklich unnötig sind. So ganz grobe erste Schätzungen sagen uns, dass wir vielleicht 20-30% der Einsätze in den stationären Pflegeeinrichtungen auch auf einen anderen Weg abarbeiten könnten. Wir haben manchmal auch den Eindruck, dass es an Strukturen fehlt, dass es vielleicht auch manchmal an Personal fehlt, die das richtig einschätzen kann. Klassisches Beispiel ist der Sturz.
So bilanziert Stefan Polocek, ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes, die Situation. Besonders oft sind Stürze von Patienten Anlass, die 112 zu wählen. Rund ein Fünftel der Einsätze in den Heimen lösen sie aus. Notfallsanitäter Erik Menzlow berichtet gegenüber dem RBB.
Der Klassiker ist, wir werden gerufen, weil der Patient aus dem Bett gefallen ist. Der Patient klagt über keine Beschwerden, er schafft es bloß selbst aus eigener Kraft nicht aufzustehen, weil das Pflegepersonal einfach zu wenig ist. Manchmal ist nur eine junge Frau, die es einfach nicht schafft, einen älteren Menschen vielleicht mit 100 Kilo zurück ins Bett zu heben allein.
Als Gründe für die hohe Zahl von Einsätzen kommen sowohl Personalmangel vor Ort als auch schlechter Wissensstand bei vielen Leiharbeitskräften in Frage. Mal werden beispielsweise Symptome falsch interpretiert, mal herrscht Angst vor Fehlentscheidungen. Die Berliner Feuerwehr will diese hohe Zahl von Einsätzen in Pflegeheimen in Zukunft reduzieren und hat dafür selbst die Initiative ergriffen. Mit einem zweistufigen Maßnahmenpaket sollen die Zahlen sinken. Erste Stufe, das Gespräch mit den Heimen suchen. Stefan Polocek.
Als allererstes, und das ist mir wichtig, wollen wir auf die Pflegeheime zugehen und wollen sagen, schaut mal, so kann man es vielleicht besser machen. Wir geben Checklisten an die Hand. Wie macht man einen richtigen Notruf? Und was sind vielleicht auch Alternativen zur Notfallrettung?
Bei Heimen, bei denen diese Maßnahmen bis hin zu individuellen Beratungen nichts bringen, will die Berliner Feuerwehr in Zukunft aber auch die zuständigen Kontrollinstanzen informieren. Heimaufsicht und MDK, Medizinischer Dienst der Krankenversicherung.
Und die letzte Stufe wäre dann im Einzelfall auch Aufsichtsbehörden einzuschalten, wenn wir wirklich den Eindruck haben, da geht es um schwere Mängel. In diese Strukturen erstmal sind wir gerade dabei, Kontakt aufzunehmen, sowohl mit den staatlichen Stellen wie der Heimaufsicht, aber auch mit dem MDK, mit den Krankenkassen und dort versuchen, die dementsprechenden Ansprechpartner und Partnerinnen zu finden. Das wäre am Ende dann, wenn wir wirklich sagen, wir kommen mit Aufklärung nicht weiter, wir kommen mit Gesprächen nicht weiter, dass es vielleicht auch einen Mechanismus mal geben könnte, in besonders extremen Situationen dann die dort direkt zu informieren.
Das könnte man als Schwäche des bestehenden Kontrollsystems auslegen. Beispielsweise wird kritisiert, dass der MDK nur einmal im Jahr vorangekündigt kontrolliert. Doch beim Medizinischen Dienst der Krankenversicherung reagiert man auf den Vorstoß der Berliner Feuerwehr erstaunlich positiv. Pressesprecher Hendrik Haselmann.
Pflegemängel, wenn man sie abstellen will, dann müssen sie offengelegt werden. Deswegen ist auch die Initiative der Berliner Feuerwehr natürlich positiv grundsätzlich erstmal zu sehen. Da wird der Finger in die Wunde gelegt. Im Detail bewerten, inhaltlich können wir das natürlich nicht. Das sind jetzt nicht unsere Zahlen. Es ist so, dass außer Frage steht, dass die Pflege besser werden muss.
Im Kontrast zum Medizinischen Dienst der Krankenversicherung reagiert die amtliche Berliner Heimaufsicht zugeknöpft, wenn man sie nach den Plänen der Feuerwehr fragt. Sie prüfe mindestens einmal jährlich die Personalsituation in stationären Pflegeheimen, teilt sie mit. Pro Schicht sei mindestens eine Fachkraft vorgeschrieben. Und weiter, Zitat:
Der Personaleinsatz anhand dieser Vorgaben wird von der Heimaufsicht auch unangemeldet regelmäßig in Pflegeeinrichtungen überprüft. Verstöße werden hierbei in der Regel nicht festgestellt.
Zu der Initiative der Feuerwehr kein Wort. Stefan Polocek hat derweil schon viele positive Rückmeldungen bekommen. Von Feuerwehrleuten, von Pflegekräften und von einzelnen Heimbetreibern. Der Deutschlandfunk hat selbst verschiedene Berliner Pflegeheimbetreiber nach ihrer Meinung zu der Initiative der Feuerwehr gefragt. Ein christlicher und ein privater antworteten gar nicht. Der kommunale Betreiber Vivantes teilte uns mit, bei Stürzen würde nur dann der Rettungsdienst gerufen, wenn eine medizinische Versorgung notwendig sei. Das sei etwa bei jedem achten Sturz der Fall.
Daniela Siebert berichtete aus Berlin. Der Osnabrücker Bildungsforscher El Mafalani ist gleich im Interview zu hören in der Sendung Campus und Karriere. Er spricht über sein Buch Die ungerechte Gesellschaft, ihr Bildungssystem und seine Zukunft. Und das war's von Deutschland heute. Mein Name ist Ute Meier. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.